muss mich entschuldigen, wenn ich noch relativ einen starken Akzent habe. Schweizerdeutsch ist nicht meine Muttersprache. Ich versuche aber so gut wie möglich auf Deutsch dann zu reden. Für die, die mich kennen, wissen, dass ich ziemlich gerne textuelle Predigten habe. Predigten, die man eigentlich einen Text von der Bibel nimmt oder ein Kapitel und dann schaut man eigentlich, was Kapitel überhaupt sagt. Oder? Ich bin ja ein Laienprediger, also ich habe nicht Theologie studiert, ich bin auch nicht immer in einer Bibelschule gewesen. Mein Vater ist aber Theologe, meine Frau ist Theologe, ich bin von Theologen umgeben. Also Theologie tut mich halt schon ein bisschen noch beeinflussen irgendwie. Deswegen heute werden wir Titus 2 zusammen durcharbeiten. Für diejenigen von euch, die einen Nattel haben oder eine Bibel, ich bitte euch Titus 2 zu öffnen, dann können wir das zusammen durchlesen. Titus hat aber eine Geschichte, und zwar eine persönliche Geschichte bei mir, warum dass ich überhaupt auf den Text zugestoßen bin. Und zwar, wir müssen zurück ins Jahr 2011 gehen. Ja? 2011, Klein Hans hat 22 Jahre, es ist 22-jährig. Genau, damals bin ich noch nicht so ganz gross wie heute. Aber ich bin noch gross. Wir sind in Krakow, in Polen. Ja? Wir sind an der Weltkonferenz für internationale Studenten, evangelische Studenten. Und zwar, das ist das Dachverein von der Vereinigten Bibelgruppe, VBG, falls der sie kennen. Sie sind relativ aktiv in der Schweiz, seit der Kante oder sogar seit der Oberstufe. Sie versuchen, Studenten zu erreichen und mit ihnen so quasi wie das Leben zusammen durchgehen und ja, Bibel lesen, zusammen irgendwie die verschiedenen Fragen, die sie haben, gegenüber Glauben und so weiter diskutieren. Und es gibt halt, jedes Land hat so quasi eine Organisation, die das Ganze organisiert. In der Schweiz, wie gesagt, ist VBG für die deutsch sprechende Seite. Und 2011 habe ich dürfen als Teil von der Schweizer Delegation nach Polen gehen. Wo ich übrigens meine Frau kennengelernt habe, weil sie als Teil von der ungarischen Delegation gegangen ist. Ist aber eine andere Geschichte, können wir nachher mit Kaffee so ein bisschen reden. Und zwar, als wir dort bei der Hauptrede sind, hat der Hauptredner über Gnade geredet. Und wir sind Hunderte von Studenten gewesen, ja. Die meisten sind in christlichen Familien aufgewachsen. Und wir haben alle von der Gnade Gottes ein- oder zweimal gehört. Diejenigen von euch, die auch ein paar Jahre im Glauben sind oder ein paar Jahrzehnte, haben auch einig oder zweimal über die Gnade Gottes gehört, oder? Und ich habe dann gemerkt, ja, ich weiß, was kommt. Ja? Ich habe meinen Vater auch gehört predigen, also ich weiß, was, so was die Themen sind oder was die Hauptbibelverse sind. Und was ich eben spannend gefunden habe, ist, dass als ich mit jemandem über Gnade geredet habe, hat die Person etwas gesagt, was mich schockiert hat. Und es hat mich sogar irritiert. Und dann habe ich gefunden, irgendetwas stimmt da nicht. Irgendetwas, entweder verstehe ich etwas falsch oder versteht die Person etwas falsch. Und deswegen müssen wir halt zurück in die Bibel gehen und schauen, okay, was sagt die Bibel über Gnade eigentlich? Und das hat mich dann zu Titus gebracht. Was die Person gesagt hat, werden wir nachher dann noch zusammen schauen. Und zwar lesen wir zuerst Titus 2, Vers 1 bis Vers 9 oder Vers 10. Dort steht, du aber verkünde, was der gesunden Lehre entspricht. Die älteren Männer sollen nüchtern sein, achtbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Ausdauer. Ebenso seien die älteren Frauen würdevoll in ihrem Verhalten, nicht verleumderisch und nicht trunksüchtig. Sie müssen fähig sein, das Gute zu lehren, damit die jungen Frauen davon anhalten können, ihre Männer und Kinder zu lieben, besonnen zu sein, ehrbar, häuslich, tüchtig und ihren Männern gehorsam, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Ebenso ermahne ich die jüngeren Männer, in allen Dingen besonnen zu sein. Gib selbst ein Beispiel durch gute Taten. Lehre die Wahrheit unverfälscht und mit Würde, mit gesunden, unanfechtbarer Rede, damit der Gegner beschämt werde und nichts Schlechtes über uns sagen kann. Und Vers 9 sagt noch, die Sklaven sollen ihren Herren gehorchen, ihnen in allem gefällig sein, nicht widersprechen, nicht veruntreuen. Sie sollen zuverlässig und treu sein, damit sie in allem der Lehre Gottes, unseres Retters, Ehre machen. Wenn man so einen Text liest, und es gibt mehrere in der Bibel, man merkt, es gibt bestimmte Orte, wo so direkte Belehrungen sind. Ihr müsst das und das und so machen. Das und dieses. Und die anderen müssen das und dieses machen. Wirklich so ein bisschen wie eine Liste, so eine Checkliste. Der müsst das und das und das und das. Und wenn es nicht so ist, dann sind es dann indirekte Belehrungen. So das Leben von Esther oder das Leben von David. Oder? David hat das und das gemacht. Und Esther hat das und das und das gemacht. Aber immer wenn ich solche Texte lese, ist dann die allererste Frage, die ich habe, ist dann, wieso muss ich das machen? Was bringt es mir, wenn ich denn die Lehre folge? Als Christ. Und zwar, das ist eine ganz, ganz normale Frage, die wir uns alle irgendwann gestellt haben. Und wenn nicht, das müssen wir unbedingt stellen. Oder wenn die Bibel sagt, wir sollen das machen, dann wieso sollen wir das machen? Und ich habe mehrere Antworten gehört. Die eine, die ich fast immer höre, ist, wir müssen folgen, weil wir Christen sind. Oder? Und wenn wir uns nicht so verhalten, dann sind wir keine Christen. Das heißt, das definiert, was ein Christ ist. Aber Galater sagt, dass wir eigentlich frei in Christus sind. Also wir müssen das nicht machen, weil wir Christen sind, sondern fast ein bisschen das Umgekehrte. Wir sind frei in Christus. Also es kann nicht sein, dass wir das machen müssen, weil wir Christen sind. Etwas Zweites, was ich auch höre, ist auch, ja, Christus ist für uns gestorben. Und weil er für uns gestorben ist, ist das Mindeste, was wir machen können, so ihm entgegen, ist, dass wir ihm gehorchen müssen. Aber Psalm 32 sagt ganz klar, dass er alle Schuld bezahlt hat und dass wir gar keine Schuld haben, niemandem gegenüber. Und das wäre eigentlich ein Widerspruch, wenn Jesus am Kreuz gestorben wäre, die eine Schuld bezahlt und eine zweite Schuld so quasi generiert. Uns gegenüber. Das heißt, es kann auch nicht sein, dass es aus Schuld, dass wir das Ganze machen. Eine, die ich auch höre, ist auch, wenn wir nicht gehorsam sind, dann sind wir nicht gerettet. Epheser 2,8 sagt auch ganz klar, dass wir sind gerettet aus Gnade. Und zwar nicht, weil wir irgendetwas gemacht haben oder eben nicht gemacht haben, sondern rein aus Gnade. Das heisst, der Gehorsam bringt uns eigentlich auch nicht zu der Rettung. Und das Allerbeste ist, ja, nein, weil so sind wir bessere Menschen. Wenn wir die Bibel verfolgen, dann sind wir bessere Menschen. Und das ist eine der gefährlichsten Aussagen, die jetzt auf diesen Slide sind. Weil sobald wir glauben, dass wir moral besser sind als alle anderen, weil wir Christen sind oder weil wir die Bibel lesen, dann ist das eigentlich genau das Gegenteil von dem, was das Evangelium predigt. Also es ist gar nicht von dem. Ja? Also die Bibel sagt, wir sollen auf eine bestimmte Art und Weise, oder indirekt, aber der Grund ist nirgendwo da. Gott sei Dank haben wir Titus 2. Und zwar, Titus sagt, denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass wir alles zusammen lesen. Nicht nur den einen Vers so quasi rauspicken und dann aus dem Vers irgendwie eine ganze Predigt machen. Der ganze erste Teil, bis Vers 10, 1 bis 10, wird gesagt, der sollte das, der sollte die Wahrheit verkünden, der müsste das machen, damit die anderen das können machen und dieses und dieses und dieses. Wieso? Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Die Gnade Gottes, und jetzt gehen wir so ein bisschen in die Definition, die Gnade ist eigentlich wie ein Geschenk. Es ist ein unverdientes Geschenk, eine Gunst, die wir dann von Gott bekommen und kriegen. Epheser 2, und das haben wir ja vorher gerade gehabt, sagt noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Und Johannes 1 sagt, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus ist die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Gnade steht dort vom Anfang an. Gnade ist etwas, was Gott uns schenkt. Und zwar jetzt und vom Anfang an. Deswegen ist der Grund, warum die Bibel sagt, dass wir so und so können überhaupt sein. Wir können nüchtern sein, weil wir Gnade erlebt haben. Wir können gesund in der Ausdauer sein, weil wir Gnade erlebt haben. Gnade steht am Anfang. Und deswegen ist die Rettung ist nicht das Ziel von all dem, was wir machen. Die Rettung ist der Anfang. Und das ist vielleicht ein Konzept, wo wir uns noch nie so richtig explizit bewusst worden sind. Weil wir denken immer, ja, der Himmel und die Rettung, das ist so quasi am Schluss, oder? Oder wir leben unser Leben, wir machen das, was wir machen müssen, wir erfüllen unsere Berufung, das, was Gott will, dass wir hier auf der Erde machen. Und wenn es Zeit ist, dann gehen wir zu ihm und dann sind wir dann bei ihm. Und das ist so quasi dann die Rettung. Aber das, was die Bibel sagt, ist komplett etwas anderes. Die Bibel sagt, Gnade habt ihr jetzt bekommen. Die Bibel sagt, die Rettung habt ihr jetzt schon erhalten. Ihr seid jetzt schon Teil von seinem Reich. Ob jetzt der Reich jetzt der Teil ist, der auf der Erde ist, oder der Reich, der nachher im Himmel oder sonst wo ist, ist eigentlich unwichtig. Weil wir sind jetzt schon Teil von seinem Reich. Rettung ist nicht das Ziel, sondern es ist der Anfang. Aber gerettet sein heisst nicht, dass es fertig ist mit uns oder mit unserer Beziehung mit Gott, sondern es bedeutet nicht, dass Gottes Werk in uns beendet ist. Es ist nur der Anfang. Es bedeutet nicht, dass mit dem Lernen fertig ist, sondern erst jetzt dürfen wir anfangen zu lernen. Das bedeutet nicht auch, dass wir die Gnade vollständig erlebt haben, sondern wir werden immer wieder die Gnade durch unser Leben auf verschiedene Art und Weise dürfen erleben. Weil eben Gnade vom Anfang an das erlaubt, das möglich macht für uns. Also gerettet sein bedeutet, dass wir unser Leben aus Gnade leben dürfen und können. Das ist so wichtig. Das Konzept der Gnade ist so wichtig, dass es einer der 5 Soli ist, der reformierten Kirche. Und zwar de Farel, Calvin, de Bes und Knox sind 4 Reformatoren. Und ich weiß nicht, ob der schon mal in Genf gewesen sind. Das ist eigentlich ein relativ schönes Monument in Genf, wo eigentlich uns daran erinnert, was damals denn passiert ist. Und zwar dann haben wir eben wirklich gedacht, als Grundlage von unserem Glauben, von unserem Leben, unserem Christsein. Das ist eine von diesen Sachen. Sola Grazia. Only Gnade. Wir könnten für jeden einzelnen Punkt können wir auch eine ganze Predigt machen. Und das wird auch in den Unis und in den verschiedenen Bibelschulen erklärt. Sola Scriptura, nur Schriften, sola fide, nur Glaube, sola Grazia, nur Gnaz, solo Christo, nur Jesus, solo Deo, Gloria, nur Ehre Gottes. Nun zurück zu 2011. Die Skulptur stand ziemlich auf der Bühne. Dort, wo man so quasi den Dreh gehalten hat, über Gnade. Und man sieht ein Lamm, und das Lamm ist dann gefesselt über einen Bügel von verschiedenen Zeitungen. Sehr schön und gleichzeitig sehr auch schockierend, das ganze Bild. Wenn man denkt, dass ein Lamm so gefesselt und einfach völlig machtlos einfach da ist und wartet, bis jemand das Ganze häufig verbrennt. Wenn wir aber näher schauen, sind die Bilder auf diesen Zeitungen Bilder vom Konzentrationslager von Polen. Und der Satz, der mich schockiert hat, und der Satz, den ich extrem Mühe hatte damals, ist, als wir über Gnade geredet haben. Wir haben immer gesagt, ja, Gnade ist für alle, Jesus ist für alle gestorben und er liebt die Erde, oder? Johannes 3,16, weil er die Erde so sehr liebt, hat er seinen eigenen Sohn gegeben. Und dann ist jemand gekommen und hat gesagt, uns ist nicht bewusst, was das heisst. Weil alle bedeutet auch, dass Jesus für die Nazis gestorben ist. Und das hat bei mir etwas ausgelöst. Bei mir war es ist wie ein Widerstand da schon. Nein! Für die Leute nicht. Das, was sie gemacht haben, so viele Millionen Juden sind gestorben. So, gerade jetzt, oder? Jetzt, das, was halt im Israel und Palästina dann passiert. Das erinnert uns eigentlich daran, was denn auch damals so ein bisschen passiert ist. Es kann doch nicht sein, dass Hitler, dass die Person, die eigentlich die Macht hatte, um das alles zu stoppen, eine Person, die einen Brief direkt von Mahatma Gandhi bekommen hat, um eigentlich den Krieg zu stoppen, allein er hätte können so viel Leben retten oder verschonen. Und das hat er nicht gemacht. Für ihn ist Jesus auch gestorben. Für Mao ist Jesus gestorben. Für Pol Pot ist Jesus gestorben. Für Stalin ist Jesus gestorben. Und nach dem Ringen, ich habe das irgendwie nicht können akzeptieren, das kann ich nicht können, einfach mal das stehen lassen. Irgendwie, nein, Gott ist gerecht. Es kann doch nicht sein, dass irgendwie die Mörder einfach mal so, einfach so ins Himmel kommen. Es kann doch nicht sein. So viel Leiden, was sie gemacht haben. Sie sind die Personen, die die Hölle auf der Erde gemacht haben. Und dann habe ich eben den Satz gefunden, in mir, wo Jesus gezeigt hat, nein, das muss ich ändern in meinem Leben. Und zwar, ich habe gesagt, ich bin würdiger, gerettet zu werden, als sie. Weil ich nicht so bin. Ich habe niemanden getötet. Ich bin kein Massenmörder. Ich liebe meine Frau. Ich gehe gemeint. Ich bin doch nicht wie Hitler. Ich tue mich nicht auf den gleichen Stand setzen. Wir sind nicht gleich. Und dann habe ich eben gefunden, dass ich eigentlich so denke. Und zwar, und das wollte ich euch auch noch mitteilen. Weil falls du denkst, dass deine Errungenschaften, das, was du erreichst, das, was du machst, dich irgendwie würdiger machen, gerettet zu werden, dann hast du Gnade nicht verstanden. Timothy Keller hat das relativ gut können zusammenfassen. Er hat gesagt, es gibt bei den Menschen, es gibt eine sogenannte Narrative der moralischen Errungenschaften. Und das ist bei uns allen ein bisschen drin. Auf eine gewisse, unterschiedliche Art und Weise, aber es ist bei uns allen ein bisschen drin. Weil wir als Menschen, wir wollen alles, was wir bekommen, wir wollen es verdienen. Das ist Teil von der Ursünde, das ist Teil von mehreren Sachen. Aber wir alle haben so ein bisschen das Gefühl, alles, was mir passiert, das will ich mir verdienen. Und die Sachen, die mir zu passieren, die ich nicht verdiene, die sind ungerecht. Timothy Keller sagt, die Leute, die so quasi unter die Narrative von der Errungenschaften, von der moralischen Errungenschaften leben, die sagen, ich bin würdig, gerettet zu werden, will ich die Bibel lesen, will ich täglich beten, will ich den Armen helfen. Oder will ich, auch wenn man nicht in die Gemeinde geht, oder? Man sagt, ja nein, ich tue kein Verbrechen begehen, oder? Ich helfe den Leuten, ich nehme keine Drogen. Ich gehorche Gott, ich kenne die Wahrheit, ich weiß, welche Theologie die richtige ist, oder ich weiß, welche auch die falsche Theologie hat, aber ich habe Geduld mit allen anderen. Und so weiter. Falls du dich durch moralische Errungenschaften bewertest, wenn du denkst, dass du würdiger bist, gerettet zu werden, weil du die Sache erreicht hast oder die Sache machst, dann wirst du dich anderen, die eben die Sache nicht erreichen, bestimmt zweifellos überlegen fühlen. Du wirst dich fühlen, als ob du besser wärst als die Leute, die das eben nicht erreichen. Ich bin doch nicht drogensüchtig oder alkoholsüchtig. Ich bin doch besser als diejenigen, die süchtig sind. Oder ich arbeite ja. Oder ich verdiene, ich zahle meine Steuern. Ich bin besser als diejenigen, die nicht arbeiten und nur von mir irgendwie von der Regierung irgendwie Hilfe holen und weiß auch nicht was. Und wenn man sich überlegen fühlt, wenn man sich besser fühlt als unsere Mitmenschen, das ist eigentlich nur der Anfang von einer Treppe, die zu einem Ort führt, wo wir eigentlich nicht gehen wollen. Weil Überlegenheit führt zu Trennung. Sie sind nicht ich, oder? Ich gehe zu denen, die eigentlich so sind wie ich, oder? Weil wir eigentlich, ja, wir sind eben die Guten, sie sind die Bösen. Trennung führt zu Karikaturisierung. Wir machen uns lächerlich über die andere Gruppe. Oder schau, wie sie sich verkleiden. Ja? Wir sind frei in Christus, wir können alles anlegen, was wir wollen. Oder? Und die anderen müssen auch das und das und das anlegen. Lächerlich machen oder Karikaturisierung führt zu passiver Unterdrückung. Und passive Unterdrückung führt zu aktiver Unterdrückung. Ich persönlich bin überzeugt, dass das eigentlich einer der Hauptgründe ist, warum es so viele Religionskriege unter Christen gibt. Gerade in der Schweiz, kantonweit, ja, Reformierte und Katholisch. Meine Eltern wohnen in Erlinsbach. Ja, Erlinsbach, Solothurn. Wisst ihr, wie Erlinsbach genannt wird? Beutz. Und wieso? Weil zwischen Solothurn und Aargau, zwischen dem katholischen und dem reformierten Kanton, hat es so ein Bächli. Ja? Und zwar alle, die dann am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gegangen sind, haben gespeuzt, um die anderen zu zeigen, dass sie eben falsch sind. Ja? In der Schweiz haben wir das. Wir haben es sicher mal gehabt und ich glaube, wir haben es immer noch. Vielleicht nicht so krass, aber es ist immer noch dort. Nun, was ist denn was sagt denn die Bibel dazu? Weil das sind alles so schöne Theorien, oder? Das muss doch irgendwie auch in der Bibel stehen. Und siehe da, wir haben eigentlich eine Geschichte, die genau das sagt. Kennt ihr die Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner, die ins Tempel gehen? Ja? Zwei Männer gingen zum Tempel, der Pharisäer sprach in seinem Gebet, Gott, danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen oder vom anderen Kanton. Ja? Danke, dass ich Zürichdeutsch rede. Danke, Herr, dass ich meinen Kaffee so mache. Und der Zöllner gleichzeitig schlug sich auf die Brust und betete, Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus selber sagt, dieser Ginger ging gerechtfertigt nach Hause hinab, der andere nicht. Narrative der moralischen Errungenschaften. Was sagt aber Gnade? Die Narrative der Gnade sagt eben komplett etwas anderes. Und die Narrative der Gnade sagt, ich bin würdig, gerettet zu werden, weil Jesus Liebe mich würdig macht. Nicht, weil ich ihr etwas gemacht habe. Nicht, weil ich irgendwie ein brauchbares Werkzeug bin für seinen Plan und ich muss unbedingt dort sein. Nein, ich bin würdig, gerettet zu werden, weil Jesus mich liebt und er mich retten will. Das ist das, was mich wert gibt. Das ist das, was mich würdig macht. 5. Mose sagt, denn du bist ein dem Herrn, deinem Gott, heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern, die auf der Erde sind, zum Volk des Eigentums. Und das Wort Eigentums ist eigentlich Schatz. Juwel. So ein Edelstein. Auf Deutsch wird das eigentlich nicht so genau übersetzt, aber auf Englisch, man sagt, es ist precious treasure, possession. Zum Volk des Eigentums erwählt. Nicht darum, weil ihr zahlreicher wäret als alle Völker. Und nicht, weil ihr irgendwie auf irgendeine Art und Weise sind, sondern weil der Herr euch liebte. Die Narrative der Gnade sagt, falls du dich durch Gnade bewertest, wirst du erkennen, dass du niemandem überlegen bist, weil du rein aus Gnade gerettet worden bist. Der Text geht weiter. Und nachdem der Text erklärt, dass wir eigentlich so sein müssen, aus Gnade, zeigt noch, dass die Gnade erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen, um besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes, Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er für sich ein auserlesenes Volk schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gutes zu tun. Die Gnade erzieht uns dazu. Die Gnade erzieht uns dazu. Es folgen immer Taten, wenn man die Gnade vom Kreuz erlebt hat. Wenn man die richtige, wenn man die Gnade Jesus erlebt hat, dann fängt eben alles an. Und zwar, sie verwandelt uns. 1. Korinther, dort tut auch Paulus sagen, dass durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. 1. Korinther 15. So. Liebe Leute, es gibt Lehren, die versuchen, die Gnade auf ein Level abzubringen, die sehr gefährlich ist. Wir haben gesehen, Gnade ist die Basis für alles, was wir machen. Ja? Wir haben gesehen, dass es auch eine teure Gnade ist. Eine Gnade vom Kreuz. Es ist nicht eine Gnade, die man einfach so erlangen kann. Es gibt aber eine billige Gnade, die heutzutage in den verschiedenen Kirchen predigt wird. Und zwar, es ist eine Gnade von der Vergebung, aber ohne Bussetun. Es ist eine Gnade von der Taufe und vom Feiern, aber ohne Gemeindezucht. Es ist eine Gnade von der Abendmahl, gemeinsame Abendmahl, aber ohne Bekenntnis der Sünde. Es ist eine Gnade von der Absolution, ohne persönliche Beichte. Es ist eine Gnade ohne Kreuz. Und die billige Gnade, hat der Bonhoeffer gesagt, das ist die grösste Gefahr von unseren Kirchen heutzutage. Dass wir versuchen, wirklich von der Gnade einfach mal die Sachen rauszuholen, was wir wollen. Die Sachen, die uns irgendwie die uns gefallen. Und die Sachen, die uns nicht so gefallen, die wir so ein bisschen auf Seite. Ja? Wir sind doch alle Sünder. Ja, genau. Aber eigentlich, meine persönliche Sünde kann ich eigentlich niemandem sagen. Nur, das ist nur zwischen mir und Gott. Gott nimmt anderen etwas an. Aber ich komme schon da und mit euch allen irgendwie Abend mal feiern. Ja? Wenn jemand zu mir kommen will, das hat Jesus gesagt, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Gnade steht am Anfang. Es ist ein unverdientes Geschenk. Und wir bekommen es umsonst, weil Jesus und Gott uns liebt. Aber die Gnade verwandelt uns. Und die Gnade macht, dass wir unser eigenes Kreuz tragen. Und das tut weh. Wenn es nicht weh tut, dann sind wir eventuell bei der billigen Gnade drin. Oh, jetzt haben wir ein bisschen Problem bei den Folien. Ihr könnt aber das Ganze so sehen. Es ist so quasi wie ein Spektrum. Auf der linken Seite haben wir die billige Gnade. Und zwar die egozentrierte Gnade. Oder das wollte ich alles für mich. Und es ist auch die Seite, die sagt, ich wollte aber nichts dafür machen. Keine Taten. Aber billige Gnade, egozentristische Gnade. Auf der anderen Seite hätten wir die Narrative von der Errungenschaften. Ich wollte alles machen. Oder ich wollte alles erreichen. Aber für meinen Ruhm. Damit ich würdig bin. Damit ich wertvoll bin. Da brauche ich keine Gnade. Weil ich mir das alles verdient habe. Und das, was die Bibel sagt, ist eben die teure Gnade. Es ist erkennen, dass Gnade als Grundlage da ist. Und zwar als Geschenk, als Gnade. Aber die Taten, die wir machen, die sind für seinen Ruhm. Und deswegen sind die Taten, das, was wir machen, als Antwort von seiner Gnade. Unser Leben führen wir aus seiner Gnade raus. Und das können wir eben eigentlich auch nur deswegen machen, weil wir eben seine Gnade erfahren haben. Nun, wie sieht es aus? Oder? Was heißt denn genau Leben aus Gnade? Oder? Und da gibt uns eben Titus auch noch die Antwort. Und das ist nur ein Beispiel. Wir haben die ganze Bibel, wo es dann verschiedene Belehrungen und Beispiele gibt. Aber wenn man aus der Gnade leben will, aus Dankbarkeit, aus dieser Verwandlung, die in uns stattfindet, die älteren Männer, diejenigen, die sich dann älter fühlen, ist natürlich halt eine Sache oder eine Frage vom Herz. Und niemandem irgendwie behauptet, sie sind älter. Sie sollen nüchtern, achtbar, besonnen und gesund im Glauben, in der Liebe und in der Ausdauer. Ältere Frauen sollen würdevoll im Verhalten, nicht verleumderisch, nicht trunksüchtig, fähig, das Gute zu lehren. Junge Frauen sollen die Familie lieben, besonnen sie, ehrbar, häuslich, tüchtig und gehorsam. Und junge Männer sollen besonnen sie, sollen Beispiel sein durch gute Taten, sollen die unverfälschte Wahrheit lehren mit Würde und mit gesunder, unanfechtbarer Rede. Das, meine Liebe, ist, was Titus 2 uns heute sagt. Und so als Zusammenfassung: Die Rettung ist nicht das Ziel, sie ist der Anfang. Sola Grazia. Und falls du denkst, dass du deine Errungenschaften dich würdiger machen, gerettet sein oder eben die Gnade zu empfangen, hast du Gnade nicht verstanden. Teure Gnade vom Kreuz, folge immer Taten, weil sie uns verwandelt. Und die Taten, die sind eine Antwort von seiner Gnade. Und deswegen dürfen wir heute und jetzt, die nächste Woche, das Leben aus Gnade. Amen. Gehen wir kurz noch zusammen beten, bevor die Lobpreisband sich dann bereit macht für Worship. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, Herr, dass du so klar zu uns sprichst. Danke, dass du als allererster wirklich deine Gnade gegeben hast. Dass wir aus deiner Gnade dürfen schöpfen. Wir aus deiner Gnade können die Energie und Kraft suchen, um dich folgen, um dich gehorchen, um unser eigenes Kreuz zu tragen, auch wenn es schwierig ist, Herr. Danke für den Sonntag, danke, dass du bei uns bist, Herr. Und ich bitte dich, dass du, ja, dass du der bist, der uns dann unsere Zweifel oder Fragen klärst, Herr. Wenn jetzt heute Leute unter uns gibt, wo Fragen oder Zweifel haben. Du bist die Person, die am besten die Antworten geben kann. Du bist die Person, die einen Plan für sie hat. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du dich für uns gegeben hast. Danke, dass wir dich dürfen. Nur laufen. Im Namen.